Hallo und herzlich willkommen. Die Musik, die ich mitgebracht habe, habe ich meistens in Monheim am Rhein gefunden, anlässlich der ersten Monheim-Triennale, einem Klangkunstfestival. Das fand statt vom 22. bis zum 26. Juni. Ich bin Beate Stölzel. Geplant war das Festival für den Sommer 2020. Doch dann kam Corona und spülte viele der Pläne für die nächsten 2 Jahre hinweg. Andere Möglichkeiten ergaben sich durch die veränderte Situation. Und auch hier in Monheim waren die für die ersten Ausgabe geplanten KünstlerInnen nicht identisch mit denen, die wir jetzt im Sommer 2022 auf den Bühnen live erleben konnten. Mit dabei waren damals virtuell und heute real Ingrid Laubrock und Chris Davis. Und mit einer Improvisation dieser beiden beginnt diese Sendung.
Thank you.
Chris Davis Piano und Ingrid Laubrock am Saxophon in einer Improvisation. Die Bassistin, experimentelle Elektronikerin Farida Amadou, hatte sich für die Monheim-Triennale die Spoken-Word-Poetin Kameh Ayawa Akamurmasa auf die Bühne eingeladen. Ein erstmaliges Zusammenspiel dieser beiden MusikerInnen, die dabei auch ihren Frust über den nicht enden wollenden Rassismus eine Stimme gaben. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt einer Performance von Murmasa mit einer anderen Formation.
Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Offiziell musikalisch eröffnet wurde die Triennale am Mittwochabend outdoor durch Marco Schmidtlers Entwurf einer Rheinlandschaft. Eine Komposition mit großem Anspruch. Vielen Mitwirkenden an unterschiedlichen Orten des Rheinufers oder auf kleinen Booten auf dem Fluss. Mit unzähligen philosophischen, literarischen und musikalischen Anspielungen.
Thank you. lachte sein Lied.
Ein kurzer musikalischer Vorgeschmack. Ich habe vor dieser musikalischen Eröffnung durch ein Nachbarschaftsgespräch über den Gartenzaun die Familie Ochs kennengelernt.
Ja, meine Familie, die stammt ursprünglich aus Ostpreußen und meine Mutter ist mit zwei damals noch lebenden Brüdern geflüchtet, praktisch mit dem letzten Schiff rübergekommen und ist dann hier bei Verwandten in Schleswig-Holstein ein Jahr gewesen. Und mein Vater, der ist sehr lange, bis 1949, in Sibirien in Gefangenschaft gewesen. Der ist dann gekommen und ja, das war eigentlich der Beginn hier in Monheim, weil hier auch schon Geschwister waren. So sind wir halt hier hingekommen, durch die Flucht praktisch.
Ja, bloß was mir Ihre Frau erzählt hat, was ich ja ganz bemerkenswert fand, dass alle Geflüchteten 3000 Quadratmeter Fläche bekommen haben, auch um hier die eigenen Lebensmittel anzubauen.
Ja, das sind die sogenannten Siedlergrundstücke. Und die konnten diejenigen kaufen, die einen Bauernhof verloren haben im Osten. Und die bekamen dann ein Darlehen und konnten dann eben hier so ein Grundstück von ungefähr 3000 Quadratmeter, eben diese Siedlerstelle, erwerben. Wir haben hier meine Eltern, ich bin ja erst 51 geboren und war dann eben Kind. Die haben hier noch richtig Gemüse und Kartoffeln, alles angebaut. So ein bisschen haben wir uns das auch erhalten. Sehen Sie ja hier in dem Garten. Wir sind auch noch Selbstversorger, nach wie vor. Ja, das war so, dass eben hier in dieser Straße, sind ja nur vier Doppelhäuser, das waren alles Bauern aus Schlesien, Ostpreußen und so weiter.
Gab es da irgendeinen Zusammenhalt aufgrund der gemeinsamen Geschichte? Also haben Sie sich regelmäßig ausgetauscht oder wie lief das dann hier in Monheim?
Eigentlich nicht, weil dieser Zusammenhalt kam so nicht zustande, weil jeder kam aus irgendeiner anderen Ecke Ostdeutschlands. Im Gegenteil, das war nicht einfach hier, weil direkt die Straße parallel zu uns, das war die alte Siedlung der Rheinländer. Und die haben ja die Flüchtlinge, sag ich mal, gar nicht so gerne gesehen hier. Die waren auch in der Regel strebsamer, haben sehr viel gearbeitet, um sich sowas zu erwirtschaften hier. Und sagen wir, die Mentalität der Rheinländer, ich bin ja selber Rheinländer, hier geboren jetzt mittlerweile, die ist eine andere. Ja, die haben schon immer gerne auch mal gefeiert und sind auch relativ früh in Urlaub gefahren. Und dann kam eben diese Konkurrenz, die mehr gearbeitet hat. Und plötzlich hatten die ein Haus hier und ein Grundstück. Das hat eine Weile gedauert, bis man sich denen angenähert hat.
Ja, sie waren eine Konkurrenz und hatten ein richtig großes Grundstück, also mit 3000 Quadratmeter. Das ist ja was. Ich finde, so ein bisschen Selbstversorgermentalität haben sie sich erhalten, dadurch, dass sie auch Selbstversorger in Bezug auf Energie weitgehend sind. Also das ist wahrscheinlich so eine Linie, die dann durchgeht. Ja, die Nachkriegssituation, die sie ja auch als Kind mitgekriegt haben, denke ich, war für alle nicht einfach. Wie war es denn dann in der Schule? Sie sind ja hier dann auch in die Schule gegangen. Gab es das dann immer noch, dass da zwischen Geflüchteten, Zugezogenen und hier so Alteingesessenen unterschieden wurde?
Also zunächst nochmal darauf zurückkommen, die ursprüngliche oder die einländische Bevölkerung, die hatte auch so große Grundstücke, haben die alle gehabt, ja. Das war einfach so. Und hier diese Siedlung Zaunzwinkel oder Blee, wie sie genannt wird, war eben ein Vorort von Monheim. Das war doch mehr so eine Arbeitergegend. Wogegen in Monheim-Mitte, da war schon mehr Wohlstand. Und in der Schule selber hat man ja nicht unterschieden zwischen denjenigen, die aus dem Osten gekommen sind und den Rheinländern. Man hat das gemerkt, manch ein Mitschüler, der konnte kein Wort Hochdeutsch sprechen. Das war einfach so. Aber so, da war eigentlich, so unter Kindern war da kein Konkurrenzkampf. Nein, kann ich eigentlich nicht sagen.
Ja, jetzt sind wir auf Ihre Anfänge, auch auf die Anfänge Ihrer Schulzeit gekommen. Und wie hat sich diese Stadt Monheim aus Ihrer Sicht weiterentwickelt? Weil heute ist es ja ganz anders.
Ja, das habe ich natürlich sehr deutlich mitbekommen, weil ich mich auch immer hier für die lokale Politik ein bisschen interessiert habe. Und man konnte ja schon immer auch an Stadtratssitzungen als Zuhörer teilnehmen. Die Entwicklung, die ist eigentlich in den letzten Jahren ganz rasant, aber davor war die ja nicht so einfach. Das spiegelt sich auch wieder, dass Monheim eine relativ verschuldete Gemeinde war. Wir waren zwar eine selbstständige Stadt, sind dann aber durch die Gebietsreform 1975 Düsseldorf zugeschlagen worden. Und da fingen richtige Probleme an, auch wirtschaftlich hier in Monheim, weil Düsseldorf, ja, ich sag mal, sozial schwache Familien ausgesiedelt haben hier nach Monheim. Und das war die sogenannte Neue Heimat, heute LEG. Da gab es große soziale Probleme bis in die letzten Jahre rein.
Es war ja so, dass die Monheimer Bevölkerung sich gegen diese Eingemeindung nach Düsseldorf gewehrt hat. Ja. Und die ist ja relativ schnell, so ja, wie ich nachgelesen habe, wieder rückgängig gemacht worden. Also sie sind ja dann wieder selbstständig geworden.
Ja. Und zwar gab es einen Prozess. 1975, ich weiß jetzt nicht mehr Anfang, glaube ich, war diese Gebietsreform. Man kam nach Düsseldorf und da ist gegen geklagt worden. Und ich sag mal, fünf Städte sind wieder selbstständig geworden und dazu gehörte Monheim. Aber da war die sogenannte Neue Heimat, diese Familien waren in Monheim halt eben dann. Die sind ja nicht zurück nach Düsseldorf. Aber mittlerweile ist da sehr viel renoviert und umgebaut worden. Das hat sich stark gebessert.
Ja, das ist so die eine Seite der Geschichte. Also Monheim war stark verschuldet, aber Monheim hat den wirtschaftlichen Sprung gemacht und heute ist Monheim ja eine reiche Stadt.
Ja, das ist ein bisschen ja fast kurios. Und zwar, mein Sohn, der ist hier auch aufs Gymnasium gegangen, auf das Otto-Hahn-Gymnasium. Und in dieser Zeit, der ist jetzt gerade 36 geworden, in dieser Zeit gab es so eine Art AG, Politik AG. Und diese Politik AG hat gesagt, wir gründen eine Partei. Wir spielen einfach mal Politik und wollen da mitmischen. Haben sich in der Wahl aufstellen lassen, das dauerte ja alles, ich verkürze das mal. Und die sind in den Stadtrat gekommen, die Peto, die bis heute noch den Hauptteil des Stadtrates und den Bürgermeister in der dritten Periode jetzt stellt, die sind als Jugendliche da in den Stadtrat reingekommen, haben plötzlich die CDU, die SPD, FDP hat nie eine so große Rolle gespielt, verdrängt und hatte plötzlich, ja, ich kann die Zahl jetzt nicht genau sagen, aber so zu 70% hat die Bevölkerung den Bürgermeister gewählt. Also ganz hoch, auch viele Ältere, die Jugendlichen sowieso. Und wenn man dann in eine Stadtratssitzung gegangen ist, da waren einige behäbige ältere Stadtratsmitglieder, die es in jeder Stadt gibt, aus den alteingesessenen Parteien, die viel auch, ja, ich will das jetzt nicht unterstellen, aber eigene Interessen vertreten haben, weil sie einen kleinen Betrieb hatten oder Bäckerei oder was weiß ich. Und diese Jugendlichen, die kamen ja aus einer ganz anderen Richtung. Die haben sich wirklich da reingekniet. Wenn man zur Stadtratssitzung die Themen bearbeitet wurden, dann waren die vorbereitet. Bis auf den letzten Satz haben die wirklich die Sitzung verfolgt. Die haben richtig die anderen ja überrumpelt. Und das hat sich jetzt seit vielen Jahren so gehalten. Und in der Zeit haben die der Bürgermeister, der war der Jüngste, das war in Fernsehen und überall kam, wurde das bekannt. Da gibt es eine neue Partei, die Peto, stellt plötzlich den Hauptteil des Stadtrats, den Bürgermeister. Und die waren sehr innovativ. Die haben sehr viel investiert, bis hin in die Kunst, Wirtschaft, aber auch bis in die Kunst. Die haben Kunstobjekte von dem Professor Lüppertz, umstrittene Sachen auch, mit viel Geld investiert. Aber das kam ja zuletzt. Haben aber in der Wirtschaft und wirklich in der Stadtentwicklung unheimlich viel gemacht. Und das ist auch bei den älteren Bürgern angekommen.
Ja, also da gibt es natürlich andere Sichten, weil die anderen Gemeinden rechts und links haben so ein bisschen drauf geschaut, weil die haben halt den Gewerbesteuerhebesatz runtergesenkt. Das heißt, es gibt ja in den Gemeinden so eine Konkurrenz unter den Gewerbesteuerhebesätzen und der ist relativ niedrig hier in Monheim. Und dadurch ist es für Firmen natürlich attraktiv, aber nicht nur. Also es muss schon auch die Infrastruktur stimmen, es muss ja mehr stimmen als nur der Steuersatz. Aber dadurch sind viele Firmen nach Monheim gekommen und es hat eine Menge Geld in die Gemeindekassen gespült.
Nicht nur in die Gemeindekassen, sondern der Überschuss, übrigens liegt der Hebesatz bei 260 Punkten, der liegt, ich glaube, im Schnitt bei 415 NRW. Und teilweise mit 500, 600, Köln, Leverkusen und so weiter. Und die größeren umliegenden Städte, auch Düsseldorf und Leverkusen, hat aus dem Monheimer Überschuss sehr viel Geld bekommen. Also die haben alle profitiert davon. Und es ist nicht so, dass sie als direkter Konkurrent aus den Nachbarstädten Industrie abgezogen hat, sondern die sind nach München, da gibt es so eine Industriemesse, haben sich da sehr gut präsentiert und es sind von außerhalb viele Firmen hier hingekommen. Und diesen Wettbewerb versuchen ja andere auch. Beste Beispiel Richtung München ist ja, wenn Sie besser kennen als ich, Grünwald hat genau dasselbe gemacht. Das war eine ganz arme Bauerngemeinde und mittlerweile auf demselben System Steuersatz senken, Industrie anziehen, da war ja auch diese Künstlerbewegung und so weiter. Dadurch haben die viel angezogen.
In Grünwald gibt es nicht sehr viel Industrie, außer der Filmindustrie, die natürlich da ist.
Oder? BMW ist mit da drin, IBC, IBM, ja. Da sind verschiedene große.
Ja, also ich meine, die machen dann vielleicht so eine Außenstelle und natürlich. Was ich mitnehme, ist, das ist so eine neoliberale Richtung, wenn ich es mal so klassifizieren will, die dafür sorgt, dass viel Industrie ansässig ist. Und möglichst, wenn ich jetzt mal so in die Zukunft schaue, möglichst saubere Industrie. Ist das dann auch so?
Das ist so, aber nicht nur Industrie, sondern auch die Infrastruktur. Und sehr viel auch in dem Freizeitsektor. Die haben Restaurants, denen wieder die Möglichkeit gegeben, wirtschaftlich zu sein. Haben versucht, auch Tourismus anzulocken. Es gibt hier einen Rheinanleger, wo Flusskreuzfahrschiffe anlegen. Das hat die ganze Hotellerie wieder gefördert. Also das ist schon ein breites Spektrum, was sie hier erneuert haben. Und dann muss man sagen, das ist ja, die sind jetzt 10 Jahre älter, die erste Generation oder etwas über 10 Jahre sogar. Die sind mittlerweile, die haben ja dann studiert, da sind Rechtsanwälte dabei und Lehrer. Und die sind immer noch in der Partei zum Teil. Und eine davon, die ist Anwältin geworden, die ist jetzt auch erste Beigeordnete. Die sind also auch in die Verwaltung gegangen.
Ja, das heißt eine Gemeinde, die sich von Grund auf selbst verjüngt hat, wenn ich das mal so in einem Satz sagen kann. Wenn Sie so in andere Gemeinden gucken, so rechts und links oder auch nach München, was zeichnet Ihrer Meinung nach Monheim aus?
Ja, das ist nicht so ganz einfach zu beschreiben. Aber wenn man mal sich ansieht, junge Familien mit Kindern, da wurde erreicht, dass die Kindergartenbeiträge nicht mehr hier eingefordert werden. Also Kindergartenbeiträge gibt es hier nicht. Es hat seit, ich würde sagen, 3-4 Jahren jedes Kind ein iPad. Die haben auch sehr viel Kinder, Jugendliche gefördert.
Dann. Darf ich mal gleich jedes Kind ein iPad ab?
In der Schule.
Ja, ich weiß schon, aber ab 5. Klasse oder ab wann? Also es geht ja im Kindergarten. Ja, genau, ja, also im Kindergarten.
Ja, gut. nein. Also in der Schule, wo jetzt nachgerüstet wird in vielen größeren Städten und was schwierig ist. Also die haben sehr viel auch für die Bevölkerung getan. Ja, und ja, das ist natürlich beliebt. Dadurch, dass hier die Industrie angesiedelt ist oder das sind ja teilweise auch Büros, Verwaltungen, also mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden, wurden auch viel mehr Wohnungen, Wohnraum gebraucht. Und das ist ja dann so eine Kette, die einiges nach sich zieht. Dadurch sind die Immobilien teurer geworden hier, die Grundstücke begehrt. Also mittlerweile ist es ganz schwierig, hier überhaupt noch einen Bauplatz zu finden oder eine freie Wohnung zu finden.
Gibt es denn dann hier auch öffentlich geförderten Wohnraum?
Das gibt es auch. Also in dieser ehemaligen neuen Heimat, LEG, da ist jetzt ein älterer Schulkomplex abgerissen worden. Und da werden sehr viele Sozialwohnungen auch angesiedelt. Übrigens ist das auch ein Beispiel. Es sind alle Schulen auf den neuesten Stand gebracht worden, renoviert worden oder komplett neu gebaut worden. Also das ist sehr, sehr eine komplett neue Musikschule, wo auch die Beiträge gekürzt wurden. Und ich glaube sogar für ein zweites, drittes Kind ist das kostenfrei. Da bin ich jetzt nicht so genau informiert. Aber es ist auf einer ganz breiten Basis sehr viel hier passiert.
Ich bin ja so ein bisschen durchgeradelt. Also was ich wahrgenommen habe, ist, es gibt so ein altes, so ein historisches Monheim. Da gibt es eigentlich nur Cafés, Restaurants. Dann gibt es dieses Zentrum, das Einkaufszentrum mit Edeka und so. Und dann gibt es so ein Migrationseinkaufszentrum. Ich habe so drei unterschiedliche Orte wahrgenommen, wo unterschiedliche Menschen sich zu Hause fühlen, kann ich mir vorstellen.
Also das ist nicht ganz unproblematisch. Sie haben natürlich jetzt auch einen Zeitpunkt erwischt, wo hier überall gebaut wird, so seit 2 Jahren. Also dieses Einkaufszentrum wird hier jetzt komplett erneuert, angebaut, erweitert. Und was Sie gerade angesprochen haben, das ist in dieser ehemaligen neuen Heimat ein Einkaufszentrum, wo einige deutsche Ladenbetreiber in den letzten 10 Jahren abgewandert sind. Da sind sehr viele ausländische Geschäfte entstanden. Das wird auch kritisch gesehen. Und jetzt versucht man, diese beiden Zonen zusammenzubringen. Das, was Sie gesehen haben, diese neuen Anlagen, wird mit der anderen zusammengeführt, auch durch eine Straßenveränderung, durch eine Fußgängerzone. Das versucht man jetzt ein bisschen zu integrieren. Das ist nicht leicht, das stimmt.
Ja, ich meine, Corona hat jetzt auch uns alle so ein bisschen aufs eigene Haus zurückgeworfen. Also die Begegnungen untereinander konnten ja nicht so stattfinden. Was ich eben auch so bemerkt habe, ist, wie gut denken Sie denn, dass auch die Integration von, Sie sind ja selbst ein Geflüchteter, wenn man so will, also Sie sind selbst so eine zweite Generation. Wie gut denken Sie, dass die Integration von diesen Migranten zweiter Generation hier gelingt? Noch zusätzlich gefragt, welche Aktivitäten gibt es, um diese Hemmschwellen, die immer vorhanden sind, zu überbrücken?
Also das ist wirklich ein schwieriges Thema. Es gibt ja die ehemaligen Gastarbeiter, die zuerst ja aus Italien kamen, Griechenland. Die haben sich ganz gut integriert. Da gibt es auch Vereine, wo die mit Deutschen zusammen feiern und zusammen sind, die sich auch besuchen. Schwieriger ist das mit den türkischen Mitbewohnern, die doch sehr für sich sind. Das beobachtet man auch hier. Es gibt eine Bürgerwiese, wo am Wochenende viel gegrillt wird. Da sind wirklich so Enklaven, wo die unter sich bleiben. Und wenn ich das so sehe in der Schule, unser Sohn, als der noch zur Schule ging, da gab es einige wenige ausländische Mitschüler. Aber die waren gut integriert. Die sind auch mittlerweile, was er noch an Bekanntschaften hat, so weit, dass die ja auch sich selbstständig gemacht haben, Geschäft haben. Aber es gibt viele, die sehr weit unter sich sind. Und das beobachten sie ja auch, dass sie auch ihre eigene Sprache weiter nutzen unter sich, auch in der Öffentlichkeit. Das ist ein schwieriges Thema. Man hat sehr viel versucht in dieser LEG-Siedlung, wo auch dieses eine Einkaufszentrum, was Sie gerade erwähnt haben, ist, sehr viel umgebaut und Sitzecken geschaffen und so weiter. Das ist wirklich schwierig, wie in anderen Städten auch halt.
Ja klar, wie in anderen Städten auch, natürlich. Bloß die Auswirkungen sind halt das, was uns im Augenblick immer mehr Sorgen macht, ne?
Das stimmt, nur da gibt es wohl keine Patentlösung. Aber ich glaube gerade, da gibt es so einen Integrationsrat und sehr viele Betreuer, Gerade auch aus dieser neuen Partei hört man immer wieder, dass da Veranstaltungen durchgeführt werden. Ich glaube, der Versuch, der ist da. Aber man muss dann auch mitmachen wollen. Das, daran scheitert das oft.
Das heißt, Formate zu finden, wo die Menschen, die man gerne ansprechen möchte, sich auch angesprochen fühlen.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Und weiter geht's hier bei Radio Lora München mit der Sendung Neue Klänge in Monheim am Rhein, die Monheim Triennale und die Partei PETO. Das Gespräch mit Herrn Ochs, der in der Nachkriegszeit als Kind von Geflüchteten in Monheim aufwuchs, hier eine Familie gründete, blieb, ließ diesen Aspekt der Nachkriegsgeschichte Westdeutschlands nochmal lebendig werden. Aber Monheim hat sich durch die aus einer Politik-AG des Gymnasiums hervorgegangene, 1999 gegründete Partei PETO aus dem Deutschen einerlei herausgeschossen. Sie stellt seit 2009 mit Daniel Zimmermann den Bürgermeister, regiert seit 2014 mit absoluter Mehrheit im Stadtrat. Es wird in Infrastruktur wie Glasfasernetz, öffentlicher Nahverkehr, der übrigens für alle hier in Monheim kostenlos ist, Bildung, Kultur, Freizeit investiert. Das alles gestattet der durch eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes gut gefüllte Stadtsäckel. Neuansiedlungen von Firmen wurden dadurch möglich und erleichtert. Aber die Partei PETO, was übrigens vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt so viel heißt wie »Ich fordere«, wäre nicht PETO, wenn sie nicht auch bei der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft eine Vorreiterrolle in Deutschland einnehmen wollte. 2016 überließ die Stadt den beiden muslimischen Gemeinden, einer türkischen und einer marokkanischen, jeweils einen Bauplatz für eine Moschee, wert zum damaligen Zeitpunkt eine knappe Million. Eine Entscheidung, die die Bevölkerung spaltete und heftige Diskussionen bis zum Plan eines Bürgerentscheides auslöste. Den Bau eines islamischen Gotteshauses trauten sich dann doch die wenigsten abzulehnen. Aber Baugrund verschenken, das ging vielen zu weit. Dazu wieder Herr Ochs.
Ja, das betrifft, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, die muslimischen Gemeinden. Wir haben hier eine, die DITIB, und eine marokkanische Gemeinde. Und die hatten Moscheen, die man gar nicht so wahrgenommen hat. Das waren ehemalige Mehrfamilienhäuser, wo dann so ein Saal angebaut wurde im Hinterhof, die dann auch zu klein wurden, wo auch keiner wusste, was los ist. Und da hat dieser Bürgermeister von der PETO, der Herr Zimmermann, der hat diesen beiden Gemeinden jedem ein Grundstück zur Verfügung gestellt, kostenfrei, mit der Maßgabe, da eben eine Moschee in einer bestimmten Zeit zu bauen und die auch öffentlich zu machen, sodass also auch Veranstaltungen für andere Religionen mit stattfinden sollen und auch Begegnungen. Das soll alles sehr offen sein. Die Bauweise selber ist bei der marokkanischen, die auch mehr an der Hauptstraße liegt, ja, fast so ein bisschen einer rheinischen Bauweise angepasst. Da gibt es zwar auch so eine Stele als Minarett, das ist so eine Betonsäule, eine kleine Kuppel nur. Die von der DITIB ist schon ein bisschen auffälliger. Aber das Argument, das war natürlich hier in der Presse und im Fernsehen sehr umstritten, dass hier den Muslimen Grundstücke geschenkt werden. Aber das Argument des Bürgermeisters war, erstens diese Gemeinden aus der Hinterhofsituation rauszuholen, in die Öffentlichkeit zu ziehen, weil da keiner wusste, was da los ist. Und jetzt sind die mehr im Brennpunkt, es sollen eben auch andere Veranstaltungen stattfinden. Da gab es wenig Argumente dagegen und außerdem wurde in den letzten 2-3 Jahren die evangelische Kirche renoviert, die wurde durch die Stadt gefördert, auch die katholische, Ja, und das Argument war einfach, Religionsfreiheit bedeutet natürlich, dass man auch dann die muslimischen Gemeinden mit unterstützt. Das ist schon umstritten und diskutiert worden. Aber ja, das war am Anfang so. Im Moment, die sind ja noch im Bau, ist das kein Thema mehr in der Öffentlichkeit.
Genau, also diese Moscheen sind noch im Bau und ob die Vorbehalte gegenüber anderen Religionen durch das Herstellen von Begegnungsräumen ausgeräumt oder zumindest minimiert werden können, wird sich zeigen. Die Sendung Neue Klänge in Monheim am Rhein, die Musiktriennale und die Partei Petro. Und was hat jetzt die Partei Petro mit der Musiktriennale zu tun? Viel. Denn die Stadt mit der absoluten Mehrheit von Petro im Stadtrat sponsert dieses Festival mit 1,5 Millionen. Der zentrale Veranstaltungsort war ein für 3 Tage gecharterter Rheindampfer. Fassungsvermögen 1000 Menschen. Aber nicht nur international renommierte KünstlerInnen standen im Fokus dieses Festivals, auch Kinder- und Jugendorchester waren auf der großen Bühne zu hören. Und der letzte Tag, der Sonntag, gehörte ganz der Zusammenarbeit zwischen lokalen Musikern und der internationalen Szene. Leider fanden sich für diesen Monheim Day im Deusser Garten des Heimatmuseums keine Frauen aus der lokalen Musikszene. Schade, da gilt es nachzubessern. Die nächste Viertelstunde Musik gehört diesem einzigartigen Zusammenspiel.
Telefon. Okay, jetzt kommt ein Song von Etienne und der Titel ist Fils de Paix du Char de Dieu und das heißt Sohn vom Land Gottes.
Ja, genau.
Und die Geschichte ist die in Kamerun. Etienne hat seine Wurzeln in Kamerun. Kamerun ist eigentlich der Name eines Flusskrebses, den die kolonialisierenden Eroberer des Landes dort gefunden haben. Und deshalb haben sie das Land Kamerun genannt. Und Etienne hat ein Lied geschrieben und gesagt, wir sind keine Flusskrebse.
Ja, genau
so. Etienne Eben.
Vielen Dank.
Abu Imam Daboban Sinuna. Tabanche, Tabanche, Tabanche. Amono Moyane Tabanche. Abu Imam Daboban Sinuna. Tabanche, Tabanche, Tabanche.
Noir, tu connaîtras la lumière. Évite de dormir tout le soir et le matin tu marcheras fier. Y'a du boulot mon enfant, rien n'est plus comme avant du moins. En y réfléchissant je pense que ces temps sont comme dans le temps. Chacun que son prochain, personne ne veut se prendre en main. Ce qu'on fait le mieux peut-être pas, c'est prier Dieu qu'on ne voit même pas. Ce que t'as vu, entendu, c'est la somme des malentendus. On emmerde tout ça et puis merde. L'important c'est l'étincelle, celle qui depuis belle s'attelle à briller, scintiller, s'éveiller en toi. Écoute-toi dans le silence. Secoue-toi, fais-toi violence. Certes, nous sommes comme des oiseaux en cage, mais le lotus pousse toujours dans les marécages. Car on pleure, ça change rien au temps qui court. On a peur, ça change rien au temps qui court. On se meurt, ça change rien au temps qui court. On redoute les temps qui courent. On porte la croix tous les jours, mais ce que je sais, tu le sais. Tu vois qu'au moins au fond, je le sais. L'histoire, la vraie, c'est vers toi, au très fort, tu le sais. Nous ne sommes pas des crevettes. Il existe un corps, nous sommes la tête, nous sommes le fruit de nos aïeux, fils du pays, du char des dieux. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère, un beau jour enfin nous sera arrivé. fils du pays, du char des dieux. Il est grand temps de remettre les pendules à l'heure. En toi tu le sens, n'hésite pas, suis ton cœur. C'est vrai que le pays va mal, mais le mal est ailleurs. Dans le pays tout le monde râle, mais qui soigne le mal de l'intérieur. Je ne vais pas le nier, notre chère patrie voit des vertes et des pas mûres. Il coûte cher le prix que l'on paye à coup sûr. L'âme du jardin que nous avions cultivé est en peine. La flamme s'éteint, la démarche de nos pères a été vaine. Je ne vois que des personnes errantes, aux choses qui les hantent. Le peuple accuse le gouvernement, le gouvernement dit que le peuple ment. C'est un peu un truc du genre, chacun sa loi, un truc du genre, chacun pour soi. Soit on sait ce qui se passe et on joue à cache-cache, ou on ignore de ce qui se passe et au moins beaucoup on se fâche. Et 8-7 ans, mon enfant, n'aie pas peur de la solitude. Écoute ton père, il est grand temps d'adopter la bonne attitude. Car on peut, ça change rien au temps qui court, on a peur. Ça change rien au temps qui court, on se meurt. Ça change rien au temps qui court, on a adopté ton qui court. La croix tous les jours. Mais ce que je sais, tu le sais. Tu vois comment au fond, je le sais. L'histoire, la vraie, c'est en d'autres. Et pour tu le sais, nous ne sommes pas des crevettes. Ni cinq ans, nous sommes la tête, nous sommes le fruit de nos aïeux. Fils du pays, du char des dieux.
Thank you.
Zuletzt hörten wir eine Komposition auf historischen Saiteninstrumenten eines Ensembles der örtlichen Musikschule unter Leitung von Cora Berezzari, unterstützt vom Bassisten Noah Karabedian. Und dann wurde es experimentell. Der libanesische Sänger und Komponist Rahib Lahoud improvisierte zusammen mit der Pianistin Chris Davis und der Saxophonistin Soamba, und die drei zauberten vor den Augen des manchmal erstaunten Publikums Klänge in den Garten des Heimatmuseums, die sicher vorher hier noch nie zu hören gewesen waren.
Thank you.
Das war's mit den neuen Klängen aus Monheim am Rhein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.